Hongkong, Dienstag, 4. Juni 2013, 14 Uhr. Als Corrigan mit Clark den Besprechungsraum in der amerikanischen Botschaft betrat, war er froh zu sehen, dass sein komplettes Team versammelt war. Für diese Operation brauchte er jeden Mann. Neben Nick Cancross, dem ehemaligen CIA-Agenten, saß dessen Partner in Crime Martin Bronkowski. Zusammen bildeten sie ein unschlagbares und optisch gegensätzliches Verhörduo. Cancross war schmächtig und seine Stimme war meist nicht lauter als ein Flüstern, aber seine Fragen waren immer präzise und auf den Punkt gebracht. Er sezierte den Verhörten chirurgisch fein und legte ihn für den bulligen, ehemaligen Footballspieler mit polnischen Wurzeln Bronkowski zurecht, der dann wie eine Abrissbirne durch die übrig gebliebenen Reste wütete. Wenn Cancross und Bronkowski einen Zeugen in den Befragungsraum führten, spielten beide das Spiel Bad Cop und Bad as Bad Cop. Bronkowski war direkt nach der Schule zur US-Armee gegangen, wo er in Afghanistan zu einem der besten Scharfschützen und kompromisslosen Verhörspezialisten wurde. Die Ergebnisse ihrer Verhöre in den Geheimgefängnissen der CIA in Ägypten und Afghanistan hatten maßgeblich zur Ergreifung einiger hochrangiger Al-Qaida-Offiziere geführt. Neben den beiden saß Luke Harbinger, ein cleverer Hacker mit kurzen schwarzen Haaren und hervortretenden Froschaugen. An der Harvard-Universität in Boston gehörte Harbinger zum Hackerkreis um den Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. Bevor dieser nach L.A. zog, um das Silicon Valley zu erobern, hatte er in Harvard nach fähigen Hackern gesucht und eine Art Hacker-Trinkspiel-Wettkampf entwickelt. Derjenige, der betrunken ein von Zuckerberg kodiertes System innerhalb von 10 Minuten hacken konnte, bekam einen Job in Zuckerbergs Villa in Palo Alto. Harbinger belegte den 2. Platz, was ihn zwar nicht zum Programmierer bei Facebook machte, dafür aber interessant für die CIA, die händeringend nach Cybersoldaten suchte. Da Harbinger aus einer wohlhabenden Ärztefamilie stammte, war ihm Geld egal. Aber er war Patriot durch und durch und wollte im Kampf gegen den Terror sein Land unterstützen, indem er Al-Qaida im Cyberspace bekämpfte. »Wir haben folgendes Szenario vorliegen«, sagte Corrigan, während er den Raum durchquerte und sich an die Spitze des Tisches setzte. »Ein top ausgebildeter NSA-Agent mit einer CIA- und Cyberausbildung hat wahrscheinlich während des gesamten letzten Jahres wichtige Unterlagen von NSA-Servern geklaut. Er hat bei der Dell Corporation für die CIA in Maryland und auf Hawaii gearbeitet, wo er mit führenden Unternehmen wie Microsoft, Yahoo und Google an Systemen zur Speicherung von Dokumenten und Daten beschäftigt war. Anschließend bewarb er sich auf eine Stelle bei Booz Allen und Hamilton und wurde dort eingestellt.«
»Interessant«, sagte Harbinger nachdenklich. »Warum?«, fragte Cancross. »Vielleicht ist es euch noch nicht aufgefallen, aber Spionage ist mittlerweile zu einem lukrativen Geschäftsfeld geworden«, antwortete der Hacker. »Unsere Regierung hat keine Kohle, um die Berge von Daten zu sichten, die die NSA jeden Tag sammelt, und vergibt diese Aufgaben gerne an externe private Firmen, die in den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Booz Allen und Hamilton ist derzeit eine der größten und einflussreichsten privaten Militärberatungsfirmen in den USA. Ich habe mal vor 3 Jahren für die gearbeitet. Wenn er sich dorthin von Dell hat versetzen lassen, hat er wahrscheinlich weniger verdient, dafür aber mit Sicherheit Zugriff auf den gesamten Telekommunikationsüberwachungsapparat der NSA gehabt.«
»Das stimmt«, sagte Corrigan. »Außerdem hat er in Genf im diplomatischen Korps für die Agency gearbeitet. Das bedeutet, dass er ganz genau weiß, wie wir hier arbeiten und wie er sich dagegen schützen kann. Nach meiner durchtelefonierten Nacht habe ich gestern erfahren, dass dieser verschwundene Agent sich Mitte Mai bei Booz Allen und Hamilton krank gemeldet hat und seitdem unauffindbar ist. Es mehren sich aber derzeit die Hinweise, dass er hier in Hongkong ist und wahrscheinlich vertrauliche Akten an 2 Enthüllungsjournalisten vom Guardian, Glenn Greenwald und Ewan McEskill, sowie an die Filmemacherin Laura Poitras übergeben will. Die notwendigen Unterlagen habe ich für euch in den Dossiers zusammengestellt.«
Corrigan warf 4 Ordner in die Mitte des Tisches. Nach und nach griffen die Teammitglieder danach und fingen an, darin zu lesen.
»Alle Nachforschungen der NSA haben bis jetzt nichts ergeben. Wir überwachen alle seine Kontakte in Amerika. Es liegt jetzt an uns, entweder ihn oder die Journalisten zu finden und die Übergabe der Dokumente zu verhindern.«
»Wie wahrscheinlich ist es, dass er die Dokumente an die Chinesen oder Russen verkaufen will?«,
fragte Bronkowski und blickte kurz von der Akte auf. »Derzeit schlecht einzuschätzen. Wenn er das gewollt hätte, wäre er vermutlich direkt nach Moskau oder Peking geflogen und hätte dort Asyl beantragt. Ich glaube, dass er durch die Reporter NSA-internes Material veröffentlichen will und sich deswegen hier versteckt.«
»Weil wir hier keinen Zugriff auf ihn haben«,
ergänzte Cairncross.
»Exacte mundo«, sagte Corrigan.
»Da unser Mann einen Privileged Access hatte, kann es sein, dass er trotzdem irgendwelche Top-Secret-Unterlagen an den MSS verkauft hat, um seine Sicherheit hier zu erkaufen.«
»Was ist mit deinem Kontakt in der Unterwelt?«,
fragte Bronkowski.
»Der verfluchte Mistkerl Chong ist nicht gewillt, uns bei dieser Angelegenheit zu helfen und freut sich, dass uns die Scheiße bald um die Ohren fliegen wird«,
meinte Corrigan und blickte in die Runde.
»Irgendwelche Vorschläge, wie wir die vier hier aufspüren können?«
»Wir könnten sie vielleicht mittels X-Keyscore finden«, antwortete Harbinger abwesend.
»Wie das denn?«
fragte Corrigan interessiert.
»Wir gehen davon aus, dass der Informant die Unterlagen an die Journalisten übergeben will. Da er ja einer von uns ist, weiß er vermutlich, dass wir schon längst auf der Suche nach ihm sind. Also wird er alle öffentlichen Kanäle, die wir so überwachen, Skype, die üblichen Mailprogramme und Handys, wahrscheinlich meiden und versuchen, sowohl mit der Außenwelt als auch mit den Journalisten über verdeckte Programme wie zum Beispiel PGP, CryptoCat oder OTR zu kommunizieren. Wie ihr wisst, können wir auf die meisten dieser Verschlüsselungsprogramme nicht in Echtzeit zugreifen, weil wir die Betreiber dieser Firmen gerichtlich nicht zur Zusammenarbeit zwingen können. Hinzu kommt, dass fast alle diese Programme eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselungsmethode nutzen, wodurch der gesamte Kommunikations- und Datenverlauf nur mittels eines dem Empfänger bekannten Entschlüsselungscodes wieder entsperrt werden kann. Nebenbei arbeiten fast alle diese Programme nach dem Prinzip der Plausible Deniability, der glaubhaften Abstreitbarkeit, wodurch niemand beweisen kann, nicht einmal die Gesprächspartner selbst, dass sie etwas gesendet oder geschrieben haben.
Ja, ja, die Prinzipien der Verschlüsselung, der Beglaubigung, der Abstreitbarkeit und der Folgenlosigkeit. Unser Albtraum bei der globalen Überwachung,
meinte Cairncross trocken.
Aber wie soll uns X-Keyscore dabei helfen, die Truppe zu finden? Dafür müssten wir ja zumindest die MAC-Adressen der Rechner wissen oder die Mail- und Chat-Konten von den Vieren, um sie zu überwachen. Das wäre ja noch machbar, aber so wie du richtig vermutest, operieren sie außerhalb der von uns sonst überwachten Möglichkeiten.
Richtig, entgegnete Harbinger. Aber unser aller Lieblingsprogramm X-Keyscore kann man so anpassen, dass es uns anzeigen kann, wer alles in Hongkong PGP nutzt. Oder ich kann die Suchmaske so anpassen, dass ich mir alle verschlüsselten Word, PowerPoint oder sonstigen Dokumente in Hongkong anzeigen lassen kann.
Das sind aber eine Menge Daten, meinte Corrigan. Hier benutzt doch wahrscheinlich jeder Zweite irgendein Krypto-Programm, um sich vor der Regierung zu verstecken. In der Stadt leben ja circa 7 Millionen Menschen. Touristen, Kinder, Jugendliche und alte Menschen über 80 Jahre ausgenommen, bleiben wahrscheinlich 2 bis 3 Millionen, die irgendwie online tätig sind. Selbst wenn wir nur von 1% ausgehen, das sich irgendwie konspirativ verhält, sind es ja optimistisch gesehen, Corrigan rechnete imaginär mit den Fingern in der Luft, circa 30.000, die uns da angezeigt werden.
Wir könnten die Sache auf die Hotelviertel eingrenzen, warf Clark ein.
»Du glaubst doch nicht, dass er in irgendeinem schicken Hotel sitzt und es sich gut gehen lässt«, lachte Cairncross. »Wahrscheinlich hat er sich eher in irgendeine Hinterzimmerkammer verkrochen.«
»Na, ich weiß nicht«, meinte Harbinger. »Er braucht gutes und stabiles Internet, um mit den Reportern und der Außenwelt in Kontakt zu bleiben. Außerdem können wir die Suche weiter eingrenzen, und zwar, indem wir einen ungewöhnlichen Sprachgebrauch als Option hinzufügen, zum Beispiel Englisch und Portugiesisch.«
»Englisch verstehe ich«, meinte Bronkowski. »Aber Portugiesisch?«
»Greenwalds Lebensabschnittsgefährte ist Brasilianer und beide wohnen in Rio de Janeiro«, entgegnete Corrigan. »Also wenn Greenwald hier verschlüsselt oder unverschlüsselt nach Hause telefonieren oder chatten möchte, könnten wir den Radius weiter eingrenzen. Und wenn wir das alles noch mit Tundra Freeze kombinieren und uns in die Hongkonger Videoüberwachung einklinken, könnten wir zumindest die Reporter ausfindig machen.« Seit 2011 sammelte die NSA täglich Millionen Bilder. Davon hätten rund 55.000 eine für Gesichtserkennung geeignete Qualität. Man hatte sich schon vor Jahren eine gerichtliche FISA-Verfügung für einen Zugriff auf Fotos aus Führerscheinen oder Pässen von US-Bürgern sowie auf die Datenbank des US-Außenministeriums, die Bilder für die Visa-Anträge speicherte, besorgt. Der Zugriff auf Bilder, die millionenfach in den sozialen Netzwerken vorhanden waren, wurde durch den Abschnitt 702 des FISA-Zusatzgesetzes gerichtlich legitimiert. Ihre Scans wurden ebenfalls regelmäßig von Ausländern gesammelt, die in die USA einreisen wollten. Jeder Mensch hinterließ ja mittlerweile im Netz und auf der Welt irgendwelche Spuren, und die NSA wollte nicht nur die digitalen, sondern auch die biografischen und biometrischen Daten von allen haben. Und Tundra Freeze war ein Programm, das sowohl dem FBI als auch den anderen amerikanischen Diensten bei der Suche nach flüchtigen Personen half. Es war mit Überwachungssystemen gekoppelt, wodurch nahezu jede Person in Echtzeit gefunden werden konnte. Corrigan und der SCS hatten sich schon vor einigen Jahren in einer Nacht- und Nebelaktion in das polizeiliche Überwachungssystem in Hongkong gehackt und hatten seitdem Zugriff auf fast 50.000 offizielle Kameras, die das Leben der Stadt kontrollierten. »Und so wie ich das hier sehe«, fuhr Harbinger fort, indem er das Dossier studierte, »haben wir auf jeden Fall von der Poitras ein biometrisches Bild, da sie auf der Secondary Security Screening Selection Liste steht. Die Bilder von Greenwald und MacAskill kann ich auch digital einspeisen und dann gucken wir, worauf Tundra Freeze so anschlägt. Das alles gekoppelt mit den Daten von X-Keyscore wird den Suchradius eingrenzen und wenn wir Glück haben, gehen uns die Fische ins Netz.«
»Wie lange brauchst du dafür?« fragte Corrigan.
»Das hier ist nicht Fort Meade mit seiner ganzen Technik«, entgegnete Harbinger mürrisch. »Aber vielleicht könnte sich die NSA dranhängen. Ich werde einen Link für die Zentrale bereitstellen, damit sie sich ebenfalls einklinken können und uns bei der Suche unterstützen. Aber so in 2 bis 3 Stunden könnte ich mir da etwas zusammenbasteln. Und dann heißt es, geduldig abwarten.«
»Das ist doch mal ein Plan«, sagte Corrigan zum ersten Mal Hoffnung schöpfend. »Was habt ihr noch so für Ideen?« »Wir könnten ganz klassisch die Hotels abklappern und nach Poitras, Greenwald und MacAskill fragen, ob die da wohnen. Vielleicht stoßen wir da aus Zufall auf einen von ihnen«,
sagte Bronkowski mit einem Wink zu Cairncross.
»Besser als Harbinger hier sinnlos über die Schulter zu schauen«, bestätigte Cairncross mit einem säuerlichen Blick in Richtung des Hackers.
»Mach das«, entgegnete Corrigan und übersah Harbingers kritischen Blick. »Je mehr Netze wir spannen, desto mehr Chancen haben wir.«
»Was ist mit den Russen und den Chinesen?«, fragte Clark.
»Daran habe ich schon gedacht«, sagte Corrigan. »Du hängst dich an unsere Überwachungssysteme und schickst alles, was wir in den letzten 2 Wochen aus der russischen und chinesischen Botschaft reinbekommen haben, nach Fort Meade und lässt überprüfen, ob es dort irgendwelche Hinweise auf einen Kontakt zwischen den Russen oder Chinesen zu unserem Mann gegeben hat. Parallel dazu schnappst du dir 2 unserer Dolmetscher, die Chinesisch und Russisch können, und lässt auch nochmal alles übersetzen, was in den letzten 2 Wochen aus beiden Botschaften aufgelaufen ist.«
»Wenn wir überhaupt die Daten von den letzten 2 Wochen haben.
Bei dem Traffic wird meist nach 2, 3 Tagen alles Nicht-Relevante gelöscht«, entgegnete Clark. »Häng dich da dran.«
Corrigan hob kurz die Hand, bevor alle eifrig zu ihren Aufgaben aufbrechen wollten.
»Es besteht die vage Möglichkeit, dass die Reporter sich hier mit einer russischen Hackergruppe namens Shadow Brokers treffen wollen, die vor kurzem die Equation Group gehackt und bestohlen hat.«
Kollektives Stirnrunzeln und Kopfschütteln war die Antwort.
»Ja, so habe ich auch geguckt. Ich halte es zwar für unwahrscheinlich, dass sich russische Hacker mit amerikanischen Reportern treffen wollen, aber man weiß ja nie.«
»So oder so wird es schwer werden, die Leute aufzuspüren«, meinte Harbinger nachdenklich.
»Genau so ist es. Ich spreche mit dem Chief und unterrichte ihn über unseren Plan. Jetzt könnt ihr loslegen. Und lasst euch nicht erwischen. Sollte irgendeiner von uns bei einer Überwachungsaktion von der Stasi geschnappt werden, würde man alles leugnen und uns im Zweifelsfall für alle Ewigkeiten in irgendeinem Drecksloch wie das Chilankiao-Gefängnis wegen Spionage, Maden und Würmer fressen lassen.«
Nachdem alle den Besprechungsraum verlassen hatten, schleppte Corrigan sich zur Toilette, pisste ausgiebig, nahm 2 Lines Koks und schaute minutenlang dem Wrack im Spiegel zu, wie es älter und älter wurde. Er wusste, dass sie derzeit noch im Auge des aufkommenden Hurrikans standen und alles noch relativ ruhig war. Aber schon bald würde der Sturm losbrechen und alles hinwegfegen, woran die Geheimdienste seit 9/11 gearbeitet haben. so wie der Anschlag auf das WTC eine neue Geheimdienstära mit ungeahnten Überwachungsmöglichkeiten eingeläutet hatte, so würden die Veröffentlichungen des Informanten ebenfalls ein neues Zeitalter anbrechen lassen. Das der Verräter.